Wir hier im Radio müssen viel mit unserer Stimme machen. Doch es gibt natürlich auch noch andere Formen, an seine Information zu kommen, ausser das Radio zu hören. Zum Beispiel Zeitungen und Zeitschriften. Darum haben wir heute auch einen Journalist im Studio, der uns vielleicht ein bisschen eine andere Sicht in die Welt der Medien ermöglicht. Der Herr Christoph Pfluger ist ein Journalist von der Zeitschrift Zeitpunkt. Willkommen, Herr Pfluger, bei uns im Studio.
Hallo, Belen.
So, meine erste Frage wäre schon mal, wie ist es eigentlich so, sich schriftlich auszudrücken? Weil wenn ich in der Schule habe, einen Aufsatz schreiben, war es so, man hat extrem viele Ideen, aber man weiss gar nicht, wie man das alles jetzt auf Papier soll bringen.
Also das Problem ist natürlich ein bisschen, dass man in der Schule nicht wirklich lernt schreiben. Nämlich so, dass es erstens einen guten Text gibt, den man gerne liest und der auch Freude macht zum Schreiben. Ich bin jetzt 63 und ich habe immer noch Freude, die Schreibarbeit zu perfektionieren. Es ist ein Lernprozess, der nie aufhört und das macht einfach echt Spass.
Wie ist das dann so? Wie setzt man sich dann so an einen Artikel dran, dass man dann alles von vorne bis hinten durchkorrigiert? Oder wie funktioniert das so bei euch?
Ja, das ist natürlich, wesentlich ist es wie eine Geschichte erzählen. Oder man fängt mit dem Wichtigsten an, oder man fängt mit etwas an, was die Leser interessiert. So ein bisschen, vielleicht macht man ein Mystery, wo die Leute hoffen, dass der Text das Geheimnis dort aufklären. Und dann tut man einfach die Geschichte erzählen und schaut, dass alle wesentlichen Fakten so ein bisschen in der Reihenfolge für ihre Wichtigkeit drin enthalten sind. Man geht das mehrmals durch. Also ich alle meine Texte ausdrucken, laut lesen, manchmal zweimal laut lesen, dass sie einen guten Fluss haben und dass man es gerne liest. Und ich finde es einfach ganz enorm wichtig, dass man heute guten Text schreibt. Wir haben eine unglaubliche Informationsüberflutung. Und das heisst, dass die einzelnen Informationseinheiten, wenn man so was sagen, oder, dass die einfach ziemlich gut durchgearbeitet sind, weil man hat einfach nicht Zeit und auch nicht der Weil, langweiliges, schlecht gemachtes Zeug zu lesen, nur weil dort eine wichtige Information sich drinnen könnte verstecken. Gerade bei Radiosendungen genau gleich, oder? Wenn man das nicht gut macht, dann stellen die Leute ab, gehen auf einen anderen Sender, was ich jetzt gerade denen, die zuhören, nicht empfehlen. Aber es gibt doch einen grossen Druck, eine wirklich gute Qualität zu bringen. Und ja, meine Erfahrung ist, es macht auch echt Spass, das anzuschreiben.
Um zur Informationenüberflutung zu sprechen zu kommen, das passiert mir manchmal persönlich beim Radio auch. Man hockt am Morgen dorthin, hat vielleicht eine Zeitung vor sich oder im Internet gibt es extrem viele Informationen, die zum Teil zwar stimmen, aber zum Teil auch irgendwie verfälscht sind, indem sie überdramatisiert werden oder sozusagen wie verfälschlicht werden. Und nachher ist es zum Teil schwierig, eigentlich die Wahre in diesen Informationen zu finden. Wie macht ihr das als Journalist jetzt?
Das ist tatsächlich sehr schwierig und es ist nicht nur schwierig, weil ich sage jetzt mal, die Leute mehr oder weniger absichtlich oder sagen wir nachlässig Halbwahrheit oder Fake News sogar verbreiten, sondern einfach, weil die Menge so wahnsinnig gross ist, oder? Und man kann sich vorstellen, man hat Hunger. Der Körper braucht etwas ganz Bestimmtes. Und dann hat man ein riesiges Buffet, das 100 Meter lang ist, oder? Und dort nachher genau das Nahrungsmittel zu finden, wo der Körper braucht, ist fast nicht möglich. Man muss entweder Glück haben, oder muss es wissen. Und so ist es in dieser Informationslandschaft eigentlich auch. Es ist ziemlich schwierig, das hier aus dieser Wahnsinnsmenge rauszubicken, wo der effektiv relevant ist, dass man die Sachen versteht. Man will ja gerne die Welt verstehen. Man will wissen, was wichtig ist und was sie eigenen Beitrag leisten könnte, damit es besser wird. Und das ist tatsächlich ziemlich anspruchsvoll. Und also die Frage ist ja, wie ich das mache. Als Basis braucht es mal ein sehr, ein gutes entwickeltes Allgemeinwissen. Man muss etwas wissen, wie die Welt tickt, wie es läuft. Und das gibt einem nachher die Möglichkeit, die einzelnen Informationen, die da kommen, richtig einzuordnen. Es ist wie eine grosse Landkarte, wo man ein bisschen im Auge behalten muss und wo man muss wissen, wo die wichtigen Berge, Flüsse und so weiter sind, damit man sich nachher in der Landschaft auch effektiv orientieren kann. Und wenn man das Gesamtbild nicht einigermaßen hat, dann ist es nachher ganz schwierig, die einzelnen Informationen richtig können einzuordnen. Also es fängt in meinen Augen effektiv an mit einem guten Allgemeinwissen. Ich finde, man muss auch kritisch sein heute, oder? Gerade weil eben so viele Halbwahrheiten verbreitet werden, das ist eigentlich das Schlimmste, oder? Halbwahrheiten sind eigentlich fast noch schlimmer als Login, weil man sie nicht so schnell als Halbwahrheit erkennt. Die andere Hälfte fehlt ja. Man weiss nicht, was es ist. Man weiss gar nicht, dass etwas fehlt. Und hat gleich das Gefühl, ich bin mit einer Wahrheit konfrontiert. Also, um sich in dieser riesigen Fülle von Halbwahrheiten zu orientieren, muss man schon einen relativ kritischen Geist haben und selber denken.
Und was macht denn ihr, um eure Leser davon zu überzeugen, dass jetzt eben eure Berichte keine Halbwahrheit ist, sondern die ganze Wahrheit?
Ja, ich arbeite, ich bin einfach hart, ich arbeite einfach, ich probiere tüchtig zu sein. Und ist natürlich immer eine gewisse Frage von der Glaubwürdigkeit, oder? Man muss, zum Beispiel, wenn man Fehler macht, muss man auch selber können dazu stehen. Das finde ich ganz zentral, ist ganz wichtig, weil niemand ist perfekt, wir machen alle Fehler. Und wenn jemand, wenn jetzt jemand auf die Halbwahrheiten, die er früher verbreitet hat, besteht oder auch nicht dazu steht, dass man Fehler gemacht hat, dann finde ich, dann ist mit der Glaubwürdigkeit ein bisschen schwierig. Und ich denke, das ist ein ganzes zentrales Element von der Glaubwürdigkeit der Medien, dass sie eigentlich zu den Fehlern, die sie in der Vergangenheit gemacht haben, auch müssten stehen und nicht nur die bekämpfen, die jetzt angeblich Fake News verbreiten.
Jetzt haben wir ja ganz viel über allgemeine Themen und Informationssuche geredet. Könntet ihr euch noch so ein bisschen konkretisieren, über was für Themen ihr gerne berichtet?
Also das wichtigste Thema von meiner persönlichen Arbeit ist eigentlich Geld. Weil Geld ist eigentlich das, was die Welt ziemlich weitgehend steuert. Wir opfern einen grossen Teil von unserem Leben für Geld, um Geld zu verdienen. Wir machen zum Teil Sachen, die wir nicht wollen, nur weil es Geld bringt. Es werden Kriege geführt fürs Geld. Also das Geld hat einen unheimlich grossen Einfluss auf die Welt, aber auch auf unser individuelles Leben. Und gleichzeitig wissen wir nicht, was es eigentlich ist. Sogar Politiker, nicht einmal Banker wissen, was Geld ist. Und das ist, ich finde, das ist ein riesiges Problem, weil es eben so viele Konflikte erzeugt, weil es eine Umverteilung organisiert, ohne dass man es merken von denen, die arbeiten, zu denen, die Vermögen haben. Und darum ist für mich Geld so ein bisschen Liebe- und Magenthema. Aber im Prinzip erzähle ich eigentlich jede Geschichte gern, die einem entweder hilft, die Welt besser zu verstehen oder auch Menschen lieb gerne überzukommen, Natur zu lieben, einfach die Wunder von der Welt, die zu erfahren. Aber, ich muss sagen, und das ist ein bisschen der Nachteil von dieser heutigen Situation, Geld ist ein bisschen, auf Deutsch gesagt, ein geschäftiges Thema. Ich weiss nicht, ob man das Wort am Radio brauchen darf. Aber es ist ein Thema, das einem sehr stark immer in Konflikte führt. Und das hat man eigentlich nicht so gerne als Mensch. Man hat lieber Frieden, das ist logisch. Aber auf der anderen Seite kommt man nicht darum herum, sich auch mit den ganz schwierigen Sachen, mit denen zu befassen. Weil wenn man es nicht macht, jetzt andere was machen. Und dann kommt es einfach auf die Tour nicht gut.
Ihr habt ja gesagt, viele Menschen wissen nicht, was Geld überhaupt ist. Wenn ich jetzt an Geld denke, dann kommt mir eine Münze in Sinn und dann natürlich auch die Geldscheine. Aber irgendwie habe ich mich selber persönlich auch schon so gefragt, ja, wir behandeln ein Stück Papier, wo einfach 50 draufsteht, als mega wertvoll, aber schlussendlich ist es ja nur ein Stück Papier. Aber was wäre jetzt eure Definition von Geld?
Ja, man muss einfach schauen, wie Geld entsteht. Und 90% vom Geld haben wir ja sogenannt bargeldlos, sitzt auf unseren Bankkonten. Das ist etwa 90% vom Geld. Und das Geld, das entsteht, indem Banken einen Kredit verleihen. Die geben nicht, wenn Banken einen Kredit verleihen, dann nehmen sie nicht das Geld von den Sparern, wie sie immer behaupten, das stimmt eben nicht. Sondern sie tun dem, der einen Kredit will, schreiben sie einfach den Betrag aufs Konto. Und mit dieser Zahl, die er auf dem Konto hat, wo er natürlich zurückzahlen muss, mit dem Betrag, den er bekommt, plus Zins und Zinseszins. Also mit dieser Zahl, die er aufs Konto bekommt, mit der kann er nachher zahlen, wie wenn es Geld wäre. Und das grosse Problem bei dem ist, da entsteht ein Guthaben. Nehmen wir an, ich will ein Häuschen bauen, es kostet 1 Million. Ich komme zur Bank, ich komme die Million über. Die Bank schreibt mir die Million aufs Konto. Nachher kann ich mit dieser Zahl auf dem Konto, mit dieser Million, kann ich nachher die Handwerker zahlen und was sonst noch so an Rechnungen anfallen. Ich muss aber, je nachdem, wie lang der Kredit offen bleibt oder die Hypothek und wie hoch der Zins ist, muss ich 1,5 oder 2 Millionen zahlen. Und darum ist in unserem Geldsystem immer zu wenig Geld, um alle Schulden zu zahlen. Und das Wichtige, was man wissen über Geld, ist eigentlich, Geld ist im Grunde genommen eine Schuld. jemand anderes muss noch zahlen. Und das Zweite muss wissen, die Schuld kann nicht gezahlt werden. Es ist also irgendwie einfach, es ist etwas sehr Irreales. Geld ist eine Schuld, die man nicht kann, wo insgesamt nicht gezahlt werden kann. Und es ist etwas sehr Irreales. Es ist eine Rechnung, die nicht aufgeht. Und trotzdem tickt die ganze Welt nach dem verheerenden Konzept. Und ja, ich sehe es ein bisschen als meine Aufgabe an, da die Leute ein bisschen zu informieren, also, wie soll ich sagen, aus dem Irrtum rauszuholen. Ich finde, das Geld ist ein kollektiver Irrtum. Es ist nicht das, was wir meinen, was es ist. Wir meinen alles sei ein Wert, aber es ist eigentlich eine Schuld. Und es macht nicht das, was wir erwarten. Es ist ein Irrtum und ich sehe es so ein bisschen als meine Aufgabe. Es macht mir auch Spass, da die Leute aufzuklären über das Thema, weil es tut einem einfach gut. Jeder Irrtum, den man kennt, macht einem freier. Und friedlicher.
Ihr habt ja auch ein ganzes Buch geschrieben über das Geld. Das scheint also ein sehr wichtiges Thema für euch zu sein, in dem Sinn. Meine nächste Frage war nämlich, welchen Beitrag, den ihr bis jetzt geschrieben habt, der hat ja eine ziemlich lange Journalistenkarriere hinter euch schon gebracht. Welchen Beitrag hat euch bis jetzt am meisten Spass gemacht? Ist das auch gerade euer Buch?
Ja, effektiv. Ich meine, es ist auch ein bisschen die Art und Weise, wie das Buch entstanden ist. Also erst habe ich natürlich etwa 20 Jahre lang immer Zeug gesammelt, gelesen, Haufen Bücher gelesen und so weiter, was man als Journalist alles so macht. Und aber nachher auch das Buch zu schreiben, in den 3 Monaten, wo ich es am Schluss zusammengeschrieben habe, am Morgen im Garten arbeiten, am Nachmittag schreiben oder umgekehrt, das ist eine sehr... Wie soll ich sagen, eine entspannte, dichte Arbeitsweise gesehen und hat in meinen Augen auch zu einem sehr guten Resultat geführt und ich will es eigentlich weitermachen. Es hat wirklich echt Freude gemacht und der Leser hat es auch Freude gemacht. Man kann sagen, ja, es ist einfach ein gutes Ergebnis dabei rausgekommen. Das heisst, das nächste Geld. Und wie man die 10 Fallgrube vom Geldsystem und wie man es dann überwindet im Untertitel, 250 Seiten, 23 Franken. In jeder Buchhandlung oder auf der Webseite vom Verlag edition.zei.ch.
Also, da lohnt sich sicher mal dort reingehen zu lesen in das Buch über das Geld und vielleicht erfahren wir dann auch ein bisschen, was das Geld überhaupt ist. Was würdet ihr sagen, ist so die interessanteste Begegnung jetzt zum Beispiel mit einem prominenten Mensch gewesen? Die Frage stelle ich, weil prominente Menschen, also ja, es ist schon immer ein bisschen eine Frage, was man als prominenter Mensch definiert. Aber prominente Menschen sind ja auch zum Teil gegen aussen vielleicht nicht das, was sie dann am Schluss sind. Oder wie sie sich dann sozusagen fühlen. Und welche Begegnung hat euch jetzt sozusagen am positivsten überrascht, oder bis jetzt hatte?
Also, muss ich sagen, ich bin nicht so der Journalist oder der Promis nachsäckelt. Das mache ich einfach nicht so gern. Mhm. Aus verschiedenen Gründen. Aber die absolut interessanteste Begegnung, die ich hatte, und das ist auch eine lange Freundschaft, ist daraus entstanden, ist mit dem Leopold Kohr gewesen. Der Leopold Kohr ist ein österreichischer Nationalökonom und Philosoph und der hat eigentlich die Philosophie der Kleinheit entwickelt. Er hat gesagt, das Staatswesen darf nicht zu gross sein, alles Grosse geht mit der Zeit kaputt. Das war auch ein guter Freund vom I.F. Schumacher, der hat das Buch geschrieben, Small is Beautiful. Also der Mann, der Leopold Kohr, Jahrgang 1909, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist gestorben im 93. Als ich ihn lernen kenne, ist eigentlich nachher eine ganz schöne Freundschaft entstanden. Und das hat meine Arbeit hat das sehr geprägt. Die Liebe zum Kleinen, auch die Überzeugung, dass die kleine Dimension, die übersichtliche Einheit, die menschliche, wie soll ich sagen, die menschliche Dimension, dass das eigentlich das ist, was wir heute brauchen. Und wir brauchen nicht immer grössere Staatsgebilde, immer noch grössere Systeme, sondern wir brauchen eigentlich Sachen, die der Mensch versteht und kann kontrollieren. Und das war also die Begegnung mit dem Leopold Kohr, hat mich geprägt und ich habe den Mann geliebt, muss ich sagen. Und es ist entstanden, das muss ich, vielleicht noch eine lustige Anekdote. Ich habe in einem ganz kleinen englischen Blättchen, wo irgendwie Auflage 800 oder 900 Stück, wo irgendjemand in England rausgegeben hat, habe ich einen Text gesehen von dem Leopold Kohr in den 80er Jahren. Und dann ohne Internet war es schwierig gewesen, herauszufinden, wer das ist. Auf Anfang die Zeit gedrängt und ich habe den Text unbedingt im Heft, in der Publikation wollen, die ich dann gemacht habe. Und dann habe ich den geklaut. Also, es war Englisch, ich habe ihn übersetzt, sehr schwierig zu übersetzen, ich habe mir Freiheiten rausnehmen, weil ich wollte, dass der Text auf Deutsch wirklich gut ist und ich dachte, ich tue es im Interesse vom Autor, tue ich jetzt hier nicht bescheissen, aber ich nehme mir ein bisschen Freiheiten rausnehmen. Und nachher, wo der Text erschienen ist, habe ich dann weitergeschaut, wo wohnt der Leopold Kohr. Ich habe seine Adresse herausgefunden, habe ihm den Text geschickt und gesagt, ja, ich habe hier den Text geklaut und ich habe mir auch beim Übersetzen Freiheiten genommen. Und nachher habe ich so einen tollen Brief zurückbekommen. Er war so happy mit der Übersetzung. Er hatte viele Probleme mit Übersetzungen früher, weil er einfach quasi immer noch Deutsch denkt hat und Englisch geschrieben hat. Das hat sich eine eigenartige Mischung gegeben. Und aus dem, wie soll ich sagen, aus dem, ja, ich habe dort etwas gemacht, was man nicht darf, oder? Ich habe einen Text geklaut. Ist nachher wirklich die Freundschaft entstanden und das ist, wie soll ich sagen, das ist eine von den prägenden beruflichen Begegnungen gewesen. Aber sonst mit Promis, das sind Menschen wie wir. Und ja, da sieht man Höhen und Tiefen. Sie interessieren mich nicht so wahnsinnig.
Noch um das Thema Frieden anzusprechen, das ja hier bei der Weltfriedenssuche zentral ist. Der hat es ja vorhin auch schon angesprochen, dass ihr sozusagen mit eurem Buch ja auch die Leute wie eine Art aufklären darüber, was das Geld überhaupt ist. Und denkt ihr, dass ihr mit dieser Aktion vielleicht auch etwas für einen Frieden in dieser Welt könnt machen oder macht?
Man könnte bei diesem Thema vielleicht anfangen mit der Frage, was ist der gemeinsame Nenner von den folgenden Ländern? Irak, Iran, Libyen, Syrien, Russland, Venezuela. Das sind alles Erdölländer und die haben eine Gemeinsamkeit. Und die Gemeinsamkeit ist, dass sie ihr Erdöl nicht gegen Dollar verkaufen, sondern gegen andere Währungen, zum Beispiel Euro oder Rubel. Vor allem der Euro ist dort zur Diskussion. Und die, wie soll ich sagen, die Herrschaft vom Geld, beziehungsweise die Dominanz vom Dollar, ist so wichtig, dass Länder, die beim Erdöl eine andere Währung brauchen, dass die eigentlich effektiv bekriegt werden oder sogar ausgelöscht, wenn man an Libyen denkt, dass die staatlichen Strukturen sind dort kaputt gemacht worden. Das Beispiel zeigt, wie wahnsinnig wichtig das ist, oder wie gross die Verbindung ist zwischen Geld und Frieden. Wenn wir es nicht schaffen, ein gerechtes Geld können zu konzipieren und aufzubauen, dann werden wir auch nie Frieden haben, weil das Geld, das wir jetzt haben, das ist eine Umverteilung, ist eingebaut. Wir zahlen versteckten Zins. Mit jedem Preis, den wir zahlen, wenn wir einen Kaffee trinken, wenn wir eine Miete zahlen, ist immer ein versteckter Anteil Zins, den wir gar nicht merken. Ist eine Zinszahlung drin, das ist ungefähr ein Drittel. Und das heisst, das macht die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher. Und das ist eine Entwicklung, die irgendein Ende hat. Weil niemand geht freiwillig sein Leben, niemand verhungert freiwillig. Man fährt sich vorher an von wehren. Und man weiss auch aus der Geschichte von dem Verhältnis zwischen Reichtum und Armut, wenn das eine gewisse Differenz überschreitet, dann steigt Kriegsgefahr. Und wir haben jetzt Verhältnisse von Reich zu Arm, die ganz ähnlich sind wie die vor dem Ersten Weltkrieg, wo einfach die Spannungen so gross waren, dass das nachher geklopft hat. Und in dieser Situation sind wir jetzt. Und darum finde ich es ganz wichtig, dass man erstens versteht, wie das Geld funktioniert und dass man auch weiss, wenn ein gerechtes Geld wird, wie das wird aussehen, dass man sich für das kann einsetzen. Das ist eigentlich mein hauptsächlicher, mein vordergründiger Beitrag zum Frieden. Auf der anderen Seite merke ich auch, dass es ohne Bewusstseinswandel, ohne geistigen Prozess, der bei jedem einzelnen Menschen stattfinden muss, ist das auch nicht möglich. Und das ist natürlich etwas, wo man nicht kann predigen, man kann es einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen vorleben. Und ich meditiere jeden Tag für den Frieden. Und ob es etwas nützt, keine Ahnung. Ich mache es einfach, weil das ist das, was wir alle können. Und wenn wir es auch alle würden machen, dann würde es auch etwas bringen, da bin ich überzeugt. Aber es bringt auch etwas, wenn wir es nur als wenige Leute machen. Und das sind die zwei Sachen, die ich probiere, für den Frieden zu unternehmen. Ich finde, wir leben in sehr schwierigen Zeiten. Es gibt unglaublich viele Drohungen, wie schon lange nicht mehr. Vor der UNO, wo eine wichtige Persönlichkeit droht hat, ein anderes Land einfach zu vernichten. Das sind unglaubliche Vorgänge, die im Moment passieren. Und das fordert uns raus. Und es sollte auch uns herausfordern. Jeder einzelne von uns eigentlich, dass wir da merken, wir haben da selber auch einen Job. Wir können das nicht den Politiker überlassen, sondern wir müssen selber auch das machen, was in unseren Möglichkeiten steht. Darum finde ich auch so eine Woche wie soll ich sagen, Friedenswoche finde ich ganz eine tolle Sache. Die Frage ist einfach, was bleibt nachher? Gibt es eine Verhaltensänderung bei den Menschen? Weil auf die kommt es am Schluss im Moment doch auch darauf an.
Noch zu den Unterschieden zwischen Arm und Reich. Also wenn man es jetzt hier so ein bisschen anschaut, dann ist es ja so, dass es im Verhältnis sozusagen kann man die reichen Menschen an den Finger abzählen und die weniger Wohlhabenden sind in Überzahl. Warum denkt ihr, dass die, die sozusagen in Überzahl sind, die Situation nicht wie hier kehren können? Weil es sind ja viel mehr Leute gegen weniger Leute, die einfach Geld haben. Ist das so eine grosse Macht, das Geld?
Ja, nein, es ist vor allem der Irrtum. Wir wissen nicht, wir erkennen den Umverteilungseffekt nicht, oder? Wir sind einfach blind. Ich habe gesagt, das Geld ist ein kollektiver Irrtum. Wir sind alle irgendwo, ich sage mal, auf einem Trip. Wir merken nicht, wie uns passiert. Und, wir merken auch nicht, dass wenn wir ein gerechtes Geld einführen, also zum Beispiel eins ohne Zins, dass wir davon würden profitieren. Wir haben alle das Gefühl, der Zins nützt uns, oder? Wir zwar nicht mehr so viel, aber immerhin, wir profitieren ein bisschen von diesem System. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist nur ein ganz kleiner Anteil, also konkret sind es 13%, die profitieren. Und vor allem das oberste 1%, die profitieren ganz enorm von diesem System. Und darum haben wir die absolut gigantische Umverteilung von den Armen zu den Reichen. Und das ist ja nicht nur innerhalb von einer Gesellschaft, wie zum Beispiel in einem Land in der Schweiz. Da sieht man das nicht so gut. Wir sind eines der reichsten Länder. Aber wenn man die Ungleichgewichte auf der Welt anschaut, oder, dann muss man sagen, der grösste Teil der Länder sinkt langsam in der Armut. Viele sind schon effektiv versunken. Die sind längstens unter dem Existenzminimum. Dann hat man längstens die Schulden erlassen. Wenn die Rechtsgrundsätze, die wir in der Schweiz haben, wenn wir die auf andere würden anwenden, dann könnten wir die Länder nicht derart unter Druck setzen bei den Rückzahlungen von den Krediten, die sie wollen. Bekommen haben, die sowieso zu einem guten Teil vernünftig waren. Also da braucht es einen Schuldenerlass.
Um auf den Frieden zurückzukommen, was bedeutet denn Frieden für Sie persönlich? Wann ist für Sie Frieden angekommen?
Also wenn wir in Harmonie mit untereinander können leben können, also Menschen untereinander, aber auch in Harmonie mit der Natur, mit den anderen Lebewesen, aber auch mit der Natur überhaupt. Ich bin jetzt hier gerade ein paar Tage in den Dolomiten gesehen, die wunderbaren Berge dort, das tut einem extrem gut, die Kraft von diesen Gipfeln, das ist ein ganz wunderbares Gebiet. Also Frieden ist für mich Harmonie unter den Menschen, aber auch mit der Natur. Frieden würde auch heissen, dass wir die Freiheit haben, uns, wie soll ich sagen, das zu machen, was wir wollen. Und dass wir gleichzeitig gar nicht das Bedürfnis haben, Sachen zu machen, die anderen schaden. Also, es ist so ein, wie soll ich sagen, ein kleiner idealisierter Freiheitsbegriff. Aber ich glaube und ich bin ganz fest überzeugt davon, dass wir in einer gerechten Welt, wenn wir gerechte Verhältnisse haben, dass der Mensch nachher auch nicht Sachen will, die den anderen schaden. Das wollen vielleicht ganz, ganz wenige Leute wollen das, oder? Und die meisten Leute haben ein gesundes Verhältnis zur Gerechtigkeit, haben auch, wie soll ich sagen, haben ein Gewissen und nur ein ganz kleiner Teil verstößt gegen das, was ihre, wie soll ich sagen, ihre innere Stimme sagt oder ihr Gewissen unter Bedingungen von einer gerechten Welt. Aber weil wir das nicht haben, oder, sind wir alle ein bisschen gezwungen, gegeneinander zu kämpfen, und zwar in einem Ausmass, das viel grösser ist als das, was wir normalerweise machen würden, oder? Wenn in den Firmen wird gekämpft um Beförderung, oder wenn es eben eine Stelle frei ist, gibt es 50 bis 100 Bewerbungen, da herrscht ein ziemlicher Kampf unter den Menschen, untereinander, da müsste nicht sein, unter gerechten Verhältnissen hätten wir das nicht. Und, also ich ausgerechnet mit einem, unter gerechten Verhältnissen, mit einem gerechten Geld, müssten wir vielleicht noch ein Drittel von dem schaffen, was wir jetzt schaffen. Und wenn man in 2 bis 3 Stunden sein Tagwerk gemacht hat, dann tun sich einfach ganz viele Probleme wie von alleine lösen, oder? Wo wir heute noch Stress machen. Und so sieht für mich nachher der Frieden aus. Harmonie untereinander. Freiheit, das zu machen, was man gern macht. Und gleichzeitig auch kein Zwang mehr, kein äusseren Zwang, kein inneren Drang mehr, Sachen zu machen, die anderen würden schaden.
So, jetzt habt ihr ja schon extrem viele Sachen erwähnt. Jetzt würde ich aber gleich noch fragen, wie das eure persönliche Friedensinsel aussieht. Also jetzt für Sie persönlich, wenn ihr so eine Insel könntet gestalten, ihr könnt auch Menschen mitnehmen, ihr könnt Gegenstände mitnehmen, ihr könnt einfach sagen, ja, keine Ahnung, ich muss einfach ein bisschen Sonne haben. Wie würde das dann aussehen, wieder, oder wenn ihr auch einen Artikel müsst darüber schreiben müsst, oder wie würde das dann aussehen, eure persönliche Friedensinsel?
Seit vielleicht 30 Jahren ist das Sinnbild von der Friedensinsel für mich der Garten. Ich tue gerne Gärteln. Ich bin gerne von aussen. Für mich ist der Garten ein Paradies. Paradies bedeutet ja auch ein Garten, einen eingehagerten Garten oder einen geschützten Garten. Das ist für mich die Friedensinsel in meinem Garten, den ich selber habe. Wo ich wohne, kann ich auch von aussen kochen. Ich kann ganz viele Sachen kann ich auch von aussen machen. Das ist für mich das ist für mich die Friedensinsel. Da natürlich hat meine Familie Platz, Freunde haben Platz. Das ist für mich eigentlich, das ist meine Friedensinsel.
Also, merci vielmals, Herr Pfluger, für das spannende Interview. Merci, dass ihr gekommen seid. Und ich denke jetzt einmal, alle, die das Interview genossen haben und das spannend gefunden haben, sollten unbedingt das Buch von Herrn Christoph Pfluger lesen, «Das nächste Geld». Man findet die Verlinkung zu seiner Zeitschrift übrigens auch auf unserer Webseite. Die Zeitschrift heisst Zeitpunkt. Und wer das Interview jetzt vielleicht erst ab der Hälfte hat gehört, geht doch nachher auf dem Podcast nachschauen auf www.radiochico.ch.